Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es geht darum heute, dass wir gerufen sind, als Christen im Kampf zu bestehen. Und so möchten wir hören heute auf Worte aus dem Alten Testament von einem ganz besonderen Kämpfer und Streiter für unseren Herrn und Gott. Wir wollen gleich hören ein paar Verse aus Richter 14, in denen es geht um Simson. Simson war ein Auserwählter Gottes. Schon seine Geburt war angekündigt worden durch einen Engel, durch den Engel des Herrn, durch Gott, durch Jesus selber, sein Vater Manoach und seiner Frau. Er durfte keinen Alkohol trinken, die Haare wurden ihm nicht geschnitten, er war auserwählt. Er war auserwählt, das Volk Gottes zu befreien von der Hand der Philister. Als er groß geworden war, da passiert etwas, was zum Entsetzen seines frommen Vaters und seiner frommen Mutter nicht hätte passieren dürfen, sich in ein Mädchen der Philister. Und die will er jetzt heiraten. Der Vater ist dagegen, weil Gott das verboten hat, dass eben keine Ehe sein soll mit Frauen aus den heidnischen Völkern. Und er ist dagegen, aber, so heißt es in der Bibel, es war vom Herrn. Denn das sollte nur geschehen, dass eben Simson eine Tochter der Philister heiratete, damit er in Streit mit ihnen käme, in den Kampf. Das ist unmittelbar vor unserer Geschichte geschrieben, müssen Sie zu Hause mal nachlesen, halt nicht. Gott hat es absichtlich so geschickt, dass Simson sich in diese Frau verliebte und dass er diese Frau dann heiraten wollte, damit es eben daraus Streit und Kampf geben sollte. Das war vorherbestimmt, weil er Simson zum Kampf und zum Streit bestimmt hat. Und da steigen wir nun ein, wie nämlich Simson mit seinen Eltern auf dem Weg hinab ins Philisterland ist, nach Timnat, und will eben diese Frau holen, will um diese Frau werben. Wir hören nun als Predigtext Richter 14, die Verse 5 bis 9. So ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timnat. Und als sie kamen an die Weinberge von Timna, siehe, da kam ihnen ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt. Und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Als er nun hinkam, redete er mit dem Mädchen, und Simson hatte Gefallen an ihr. Und nach einigen Tagen kam er wieder, um sie zu holen, und bog vom Wege ab, um nach dem Aas des Löwen zu sehen. Siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Leibe des Löwen und Honig. Und er nahm davon in seiner Hand und aß unterwegs und ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, dass auch sie aßen. Amen. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns heute Morgen dieses Wort aus dem Alten Testament, diese Geschichte von Simson, deinem Streiter, deinem Kämpfer, der den Löwen zerrissen hat, Herr. So eine seltsame Geschichte, die wir auf den ersten Blick so wenig sehen, Herr. Und deshalb wollen wir dich bitten, wenn wir darüber uns jetzt Gedanken predigt, dass du sie uns öffnen mögest, dass wir verstehen können, was du uns durch dieses heilige und lebendige Wort zu sagen hast für unseren Kampf. Das wird nur dann gelingen können, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist schenken wollest für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, vor einigen Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem lieben Menschen, der leider noch nicht so weit im Glauben ist. Dieser Mensch kam, der kommt auch häufiger zum Gottesdienst hier hin und beschwerte sich darüber, beziehungsweise merkte es an, dass so häufig über das Alte Testament gepredigt würde, wo doch im Alten Testament nichts über Jesus stünde und auch so wenig über die Gemeinde Gottes. Da musste ich ihn direkt korrigieren und musste ihm erzählen, dass das ganze Alte Testament voll davon ist, von Jesus. Überall, wo da der Herr steht, da ist Jesus gemeint. Und dass er immer wieder vom Volk Gottes ist. Jesus selber sagt, das ist nicht meine eigene Auslegung, nicht, sucht in der Schrift, denn sie zeugt von mir. Und wenn Jesus sagt, sucht in der Schrift, hat er gesprochen zu seinen Jüngern, die hatten ja noch nicht das Neue Testament. Das ist ja erst später gekommen. Sie sollten suchen im Alten Testament, auch die erste Gemeinde in Jerusalem, als die sich versammelten. Sie lasen in den Schriften des Alten Testamentes, in den Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Und die fanden überall den Herrn Jesus und fanden überall Dinge über die Gemeinde Jesu gesagt. Und das nicht nur eben bei den Propheten, das nicht nur in den fünf Büchern Mose, sondern eben auch hier in den Geschichtsbüchern, hier im Richterbuch. Und da wollen wir heute auch suchen in dieser Geschichte. In dieser Geschichte von dem Kämpfer Simson, von dieser wundersamen Geschichte, wie er den Löwen zerreißt vor Timna, was das uns zu sagen hat, wo der Christus bezeugt ist, da kommen wir zum Schluss der Predigt zu, aber eben auch, wovon der Gemeinde Jesu, wovon die Christen die Rede ist. Ich habe uns wie üblich drei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt, der Mann Gottes, der Christ, und hier sind die Frauen ausdrücklich mit eingeschlossen, steht im Kampf. Der Mann Gottes, der Christ, zweitens muss die Sünde zerreißen und drittens, der Mann Gottes, der Christ, stärkt die Seinen. Das Erste, der Mann Gottes, der Christ, ich sage es nochmal, die Frauen ausdrücklich, seien Sie mitgehört hier dabei, steht im Kampf. Simson als Mann Gottes steht im Kampf. Sein Leben war auf Kampf programmiert. Noch einmal, lesen Sie das nochmal nach. Die ganze Simson-Geschichte lohnt sich, Richter 13 bis 16, eine kampfesschwangere Geschichte gegen die Feinde des Volkes Gottes. Sein ganzes Leben war Kampf, bis zum letzten Atemzug, als er später, seine gewaltige Geschichte, als er in dem Götzentempel der Philister steht, ist geblendet, hat keine Augen mehr und betet zum Allmächtigen und seine Hände sind an den Festen da dieses Tempels und er reißt den Tempel ein und durch seinen Tod zerstört er das, die Feinde des Volkes Gottes. Eine gewaltige Geschichte, ein Kämpfer. An anderen Stellen wird berichtet, wie er mit einer Eselsbacke 1000 Philister erschlägt, wie ihre ganzen Ernten niederbrennt. Ein Kämpfer und Streiter für unseren Herrn. Und nicht nur Simson, sondern wenn Sie die Bibel lesen, all die Männer und auch die Frauen, von denen wir das sind, Kämpfer, Streiter für die Sache Jesu Christi. Das war kein einfacher Weg, der den Männern und Frauen der Bibel geschenkt worden war. Immer wieder Kampf. Können Sie alle Richtergeschichten lesen? Können Sie alles lesen von den gläubigen Königen? Sie können lesen von einem Daniel, Sie können lesen von den Propheten. Was hat Jeremia kämpfen müssen? Was ist am Kampf untergegangen, dass er deportiert und getötet wurde, gefoltert wurde, ins Gefängnis geschmissen wurde? Was hat ein Jesaja kämpfen müssen? Was hat ein Paulus kämpfen müssen? Was hat ein Petrus kämpfen müssen? Was hat ein Jesus kämpfen müssen? Die ganze Sache des Glaubens ist Kampf. Wer meint, wir haben es hier mit dem Wohlfühlevangelium zu tun, wenn ich ab und zu mal meinen Zehnten gebe, fromm sonntags in den Gottesdienst gehe und dann segnet mich dieser Gott, damit es in dieser Welt schön angenehm ist, dann bin ich auf dem Weg, aber auf dem breiten Weg des Verderbens. Nicht auf dem engen Weg dessen, was Jesus Christus sagt, der Weg in die Ewigkeit ist. Der Weg des Glaubens ist ein Weg des Kämpfens. Und noch einmal, wer das nicht verstanden hat, der ist noch am Anfang des Glaubens. Glauben hat auch viel mit wunderbaren Momenten zu tun, keine Frage. Aber heute Morgen möchte ich das noch einmal deutlich sagen, dass Glauben mit Kampf zu tun hat. Wir haben es eben gehört in den beiden Texten, die ich mitgebracht hätte. Und ich hätte Ihnen Dutzende Texte, Alten wie Neuen Testamentes, mitbringen können, die das ganz deutlich machen. Paulus immer wieder schreit einmal dem Timotheus zu, seinem Lieblingsschüler, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ich möchte Sie bitten, nehmen Sie sich einfach nächste Woche mal Zeit, nehmen Sie nicht Konkordanz und schlagen Sie mal nach das Wort Kampf und Kämpfen, wie häufig das im Neuen Testament und im Alten Testament vorkommt und was das heißt über die Männer und Frauen Gottes, die gekämpft haben, den guten Kampf. Nicht mit Waffen, nicht mit Bomben, sondern wirklich mit den leeren Händen, da kommen wir gleich noch zu, die vom Gebet getragen waren. Wir haben zu kämpfen. Glauben ist ein Kampf. Und das möchte ich jedem sagen. Je weiter du im Glauben kommst, je tiefer du reinkommst in die Nachfolge Jesu Christi, desto intensiver wirst du das erleben. Das ist die tiefe Wahrheit. Je näher du beim Herrn bist, desto stärker wirst du in dir Kämpfen in dieser Welt erleben, weil der Herr Jesus Christus mit seiner Botschaft vom Widersacher bekämpft wird bis aufs Äußerste. Das geht gar nicht anders. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich muss ihn heute nochmal zitieren, den wunderbaren Pastor Wilhelm Busch, da habe ich eine Bibelstunde von dem gefunden, genau über dieses Thema. Da hat er eine Bibelstunde gehalten, 45 Minuten voller Vollmacht, eine grandiose Bibelstunde. Da hat er genau auch darüber gesprochen, über die Bedeutung des Kampfes. Damals Ende der 50er Jahre in Essen, schon 50 Jahre her, halbes Jahrhundert. Da hat er seiner Gemeinde im Weigelhaus gesagt, ihr seid nicht mehr kampfesbereit. Die Christen heute sind nicht mehr kampfesbereit. Die wollen nur noch die Annehmlichkeiten. Die sind nicht mehr kampfesbereit. Und er ist hingegangen, hat altes Gesangbuch der Herrenhütter Brudergemeinde mitgebracht und hat etwas gemacht, wo er selber sagt, das hätte er nie gemacht. Ich lese euch jetzt Lieder vor. Kampfeslieder, die das ausdrücken. Und dann hat er 10 Minuten nichts anderes gemacht, als den Geschwistern dort Kampfeslieder vorgesungen und vorgelesen, wo das eben thematisiert wurde aus der Bibel, was es heißt, wirklich im Kampf zu stehen. Und das, was der Pastor Busch damals seiner Gemeinde gesagt hat, das kann ich unserer Gemeinde auch sagen, das muss ich meiner Gemeinde sagen. Ihr müsst kampfesbereiter werden. Wir stehen in einem Kampf gegen die Gewaltigen unter dem Himmel, gegen die Finsternis. Wir stehen im Kampf und du stehst im Kampf. Da kommen wir gleich im Zweiten zu, wie du angegriffen bist. Und es sind 2 Arten von Kämpfen, in denen wir stehen. Wir stehen in äußeren Kämpfen und in inneren Kämpfen. Die äußeren Kämpfe, das sind die, die können mit unseren bloßen Augen, nicht? Die wir erleben in dieser Welt, wo die Christenheit verfolgt wird, nicht? Alle Welt regt sich darüber auf, dass ein Schmähvideo gedreht worden ist. Ich würde so ein Video nicht drehen. Ich will niemand anderen verletzen. Da regt sich alle Welt darüber auf. Da sollen jetzt Gesetze erlassen werden. Aber dass reihenweise in dieser Welt Christen abgeschlachtet werden um ihres Glaubens willen, in Pakistan, in Afghanistan, in Nigeria, da redet kein Mensch mehr drüber, es wird verschwiegen. Die Kämpfe, die drückt der Widersacher runter. Und wir schweigen erst recht, dass die Politiker, die mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben, da sie nicht erheben, ist eine Sache. Aber die Frage ist, was wir dagegen tun, diese Kämpfe anzunehmen. Und ich möchte das auch sagen, das 21. Jahrhundert, in das wir hineingehen, das wird das verfolgungsintensivste Jahrhundert werden von den 20 Jahrhunderten, die da waren. Es war schon schlimm für uns Christen, aber dieses Jahrhundert wird ganz besonders schlimm. Da muss man kein Prophet sein, das zeichnet sich jetzt schon ab. Auch hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, wo wir momentan noch so frei und unverboten unseren Glauben leben können. Vorletzte Woche hat in Ramberti eine Pfarrerin ein Ehepaar getraut im Namen Alas. Nicht? Ich war letzte Woche mit anderen Pfarrern der AMK bei uns in der BIK. Da hat die Präsidentin des Kirchentages gesagt, ja was Homosexualität, Gott hat doch alle Menschen so geschaffen. Da kann sie nichts Verwerfliches dran finden. Da wissen wir, wo die Kampflinien gezogen sind. Und die Frage ist, ob wir als Gemeinde Jesu da treu sind, ob wir den Kampf aufnehmen. Sagen, bitte nicht reden. Ne? Ist besser, wir schweigen. Ist so schlecht nach außen fürs Image. Dann heißt es wieder Martini, das sind die Hardliner. Wollen wir nicht. Ist zwar nicht richtig, wie es in der Bibel steht, aber ist nicht gut in dieser Welt. Ich sage das ganz deutlich, mit mir als Pastor wird an diesen Linien der Kampf aufgenommen. Ich bin ein schwacher Mensch, aber ich weiß, wo die Grenzen sind. Da wird gekämpft, das müssen wir tun. Nicht mit Waffen, nicht mit Gewalt. Wir kämpfen mit anderen Mitteln. Aber glaubt mir, diese Kämpfe, ob das nun weltweit mit der Christenverfolgung ist oder mit der unsäglichen Theologie, die in der EKD herrscht, das sind Kämpfe, die sind nichts gegen die inneren Kämpfe. Die äußeren Kämpfe, die wir sehen und die wir zu bestreiten haben und die wir auch annehmen müssen als Gemeinde Jesu, sind nichts gegen die inneren Kämpfe, die wir zu kämpfen haben, die mit Fleisch und Blut ausgefochten werden halt. Und diese Kämpfe, die greifen uns häufig an, wenn wir es am wenigsten erwarten. Gerade wenn wir denken, ist alles so gut in unserem Glauben, nicht? Wir sind so starr, wir kommen weiter, nicht? Wenn man da meint, man ist im Glauben ein ganzes Stück weitergekommen, dann wird man immer wieder sehen, dass der Teufel kommt und einen anspringt, eben wie den Löwen. Auch hier diese Geschichte, das ist für mich so bildhaft, nicht? Der hat so wunderschöne Bilder, diese Simson-Geschichte, nicht? Der Simson, der ist auf dem Weg, nicht? Da will er da seine Geliebte da freien, dieses hübsche Mädchen, was er gefunden hat bei den Philistern. Seine Eltern sind bei ihm, nicht? So eine schöne Familienatmosphäre, nicht? Und er geht so runter, so liebesschwanger, nicht? Das sind ja die Gedanken an alles, nicht? Warte, er hat sich überlegt, welchen Strauß Blumen hier noch pflückt, dann weiß der Kuckuck. Aber dann ist er auf einmal im Kampf drin. Da springt ihn der Löwe brüllend an. Genauso ist das mit den inneren Kämpfen, nicht? Wenn wir denken, ist doch alles in Ordnung, wir haben uns eingerichtet, nicht? Meine Ehe ist so gut, nicht? Und mit meiner Frau im Glauben und alles, nicht? Und dann kommt der Widersacher, dann springt er uns an. Und das ist die Sünde. Das ist die Sünde, mit der der Widersacher uns anspringt. Der Löwe hier, der Teufel, der springt uns an. Und dann müssen wir kämpfen mit der Sünde. Und glaubt mir, das ist ein gewaltiger Kampf. Der Apostel Paulus, der nun wirklich verfolgt wurde, gesteinigt wurde, verhaftet wurde, gefoltert, ausgepeitscht, nicht? Der hat äußere Kämpfe die Masse durchgestanden. Aber die waren nichts gegen die inneren Kämpfe, die er zu kämpfen hatte. Er sagt einmal im Römerbrief, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich es aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich etwas, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Er sagt das einmal, dass der Teufel ihn schlägt mit der Faust, nicht, dass er gegen die Sünde nicht ankommt, die in ihm ist. Und das sagt der Paulus, der Apostel Paulus, der große Apostelfürst, der nun wirklich voll des Heiligen Geistes war. Und er musste gegen die Sünde kämpfen, das müssen wir auch immer. Wenn du Nachfolger und Nachfolgerin Jesu bist, dann musst du diesen Kampf aufnehmen. Die äußeren Kämpfe, aber vor allen Dingen den wichtigsten Kampf, den Kampf der Sünde. Und bei diesem Kampf gegen die Sünde, da musst du hingehen und ganz knallhart die Sünde zerreißen, damit sind wir beim Punkt. Der Mann Gottes, die Frau Gottes, der Christ und die Christin, die müssen die Sünde zerreißen. Ganz so wie hier der Simson. Kommt der Löwe auf ihn zu und da hilft es nicht hier, husch, husch, geh mal weg. Junger brüllender Löwe, halt nicht, ich fahre in 3 Wochen nach Afrika. Ich interessiere mich ja so ein bisschen für die Jagd und das ist so, die jungen Löwen, nicht, die so voller Testosteron sind, die noch keine Erfahrung haben, nicht, die wissen nicht, wie gefährlich der Mensch ist, halt nicht, das sind die angriffslustigsten und gefährlichsten, die jungen Löwen. Und so ein junger Löwe fällt hier den Simson an. Das ist ein Bild für den Teufel. Wir wissen, dass im Petrusbrief heißt es, seht euch vor, der Widersacher geht rum wie ein brüllender Löwe. Das ist ein Bild, das die Bibel gebraucht, wie ein brüllender Löwe. Und das ist der Widersacher, der hier kommt und durch die Sünde eben den Simson anfällt. Und nochmal, da hilft kein Husch-Husch. Sie wissen, ich habe ein Haus hier vor den Toren Bremens, einen kleinen Garten dabei, weil ich nicht so gut mit der Gartenarbeit bin, habe ich da die ganzen Beete gemulcht, nicht, damit ich keine Arbeit habe. Habe aber nicht bedacht, dass meine Nachbarn alle Katzen haben. Wissen Sie, dann kommen die Katzen und die gehen dann immer in den Mulch und dann scharren die und dann ist der ganze Mulch bei mir auf dem Rasen. Nicht? Das ist nicht so angenehm. Und wenn ich die sehe, dann mache ich das Balkonfenster auf, dann rufe ich, nicht, dass die weggehen. Aber ist eins klar, die gehen für einen Moment weg. 3 Stunden später sind die wieder da. Und genauso ist das bei der Sünde. Wenn wir bei der Sünde so ein bisschen machen, die kommt so wieder. Bei der Sünde müssen wir, und ich weiß jetzt, dass wieder einige zucken, aber es geht nicht, ganz radikal hingehen und müssen sie zerreißen. Zerreißen, so wie es eben hier der Simson getan hat. Und das lesen wir auch in dieser Geschichte, wie er den Löwen zerrissen hat. Er hat ihn zerrissen mit bloßen Händen. Und in Wirklichkeit hat er gar nicht den Löwen zerrissen, sondern hier heißt es ja ausdrücklich in unserem Predigtext, dass der Heilige Geist über ihn gekommen ist. Der Geist des Herrn geriet über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt und hatte doch gar nichts in der Hand. Nicht so müssen wir gegen die Sünde kämpfen, das ist das Bild hier. Wir haben gar nichts in der Hand, wir haben leere Hände. Was kann man mit leeren Händen machen? Da kann man nur die Hände falten und beten. Das haben wir eben auch gehört im Epheserbrief. Das ist der Kampf, den wir zu tun haben, nicht, dass wir beten sollen mit der Sünde. Und wir bekämpfen die Sünde, indem wir die Sünde unters Kreuz bringen. Jakobus 5, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet, das gerechten Gebet vermag viel. Das müssen wir machen. Sünde bekennen. Wir können gegen den Widersacher nichts tun, aber auch gar nichts. Das kann nur Jesus. Aber mit ihm können wir kämpfen, wenn wir uns erhalten. Und wenn dich die Sünde angreift, so wie hier der Simson angegriffen wird von dem Löwen, dann hast du auch leere Hände, kannst du beten und dann wird Jesus dir im Heiligen Geist zur Seite stehen und dann wirst du helfen. Lehrtext für den heutigen Tag. Der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Aber glaubt mir, der Böse ist so stark, der ist so gewaltig, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Da hätte auch Simson nichts tun können. Ohne den Geist des Herrn hätte dieser gewaltige und starke Mann nichts tun können. Da wäre er Opfer geworden. Und wenn wir Jesus nicht haben, dann zerreißt uns der Widersacher, dann zerreißt uns die Sünde. Das Ziel des Widersachers in dieser Welt ist der Tod. Römerbrief heißt es, der Sünde sollt ist der Tod. Der Sünde sollt ist der Tod. Und der Widersacher will für unser Leben den Tod. Und wir wissen, in der Bibel gibt es 3 unterschiedliche Arten von Tod. Es gibt erstens den geistlichen Tod, zweitens den leiblichen Tod und drittens den ewigen Tod. Und das eine hängt beim anderen zusammen. Als erstes gibt es den geistlichen Tod. Das ist das, wenn Jesus in Lukas 9 sagt, lass die Toten ihre Toten beerdigen. Als er jemanden in Nachfolge ruft und er will erst seinen Vater beerdigen. Lass die Toten, die leben ja noch, ihre Toten beerdigen. Nicht? Das ist der geistliche Tod. Wenn ich geistlich tot bin und dann körperlich sterbe, das will übrigens der Widersacher auch nicht. Der Widersacher triumphiert bei jeder Abtreibung, wo menschliches Leben nicht auf diese Welt kommt. Der Widersacher triumphiert in jedem Krieg, wo Menschen abgeschlachtet werden halt. Dann kommt der körperliche Tod und wenn ich dann nicht Jesus habe, dann kommt der ewige Tod. Und das ist das Ziel des Widersachers. Und das erreicht er, wenn wir in Sünde sind. Und jetzt weiß ich, was einige von euch, auch Christen, denken. Was ich auch manchmal denke, so nach dem Motto, ich habe ja die Sünde im Griff. Ich habe ja keine wirkliche Sünde. Und dann sind wir direkt schon in die Widersacher auf den Leim gegangen. Im 1. Johannesbrief heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selber und die Wahrheit ist nicht in uns. Ich sage das nochmal. Wenn wir sagen, Wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn du das nicht anerkennst, dass du Sünder bist, und zwar jetzt nicht mit deinen Lippen, ja, Pastor Latze, Sie haben ja recht, habe ich auch schon mal in der Dogmatik gelesen, auch mal in der Bibel, ja, sondern hier im Herzen, wenn du das nicht wirklich weißt, dass du Sünder bist, dann betrügst du dich selber und die Wahrheit wissen wir, ist ja Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit, dann ist Jesus nicht in dir. Du bist Sünder und du wirst, weil du Sünder bist, immer wieder von der Sünde angefallen. Und Jesus ruft dich auf, die Sünde zu bekennen. So geht dann dieses Johanneswort weiter. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn wir das anerkennen und unsere Schuld und Sünde ganz persönlich bekennen, dann ist Jesus Christus treu und gerecht und dann gibt er uns seinen Geist und dann reißen wir mit unseren Gebeten die Macht der Sünde, dann schreckt der Widersacher zurück. An Herrn Jesus kommt er nicht ran, das ist ja derjenige, der noch eines Tages in den Abgrund der Hölle stoßen wird. Da hat der Widersacher keine Chance. Aber wenn wir meinen, wir hätten keine Sünde, nicht? Und wir bräuchten das Erlösungsblut unseres Herrn Jesus nicht, unser Leben ist doch in Ordnung, dann kann der Widersacher kommen und dann packt er uns. Nur leider merken wir das häufig nicht, nicht? Wenn es doch immer so wäre, dass der Widersacher käme wie der Löwe und wir würden den sehen, so, oh, und würden einen tüchtigen Schreck kriegen über unsere Sünde. Nein, ganz häufig ist das so, der schleicht sich so langsam ein und belügt und betrügt uns nicht. Heißt ja vom Widersacher, er ist der Lügner von Anfang an im Johannesevangelium. Der Lügner von Anfang an geht schon los in der Urgeschichte, nicht, wenn es heißt, erst stellt das Wort Gottes in Frage, sollte Gott denn gesagt haben? Und dann sagte Adam und Eva, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Das macht die Sünde. Die Sünde belügt uns mit dieser Welt. Ihr werdet nicht des Todes sterben. Und so wie bei Adam und Eva, so ist das auch in unserem Leben. Die Bibel sagt ganz deutlich, ohne Jesus Christus seid ihr verloren, könnt ihr nicht bestehen. Die Sünde sagt, wenn du ein guter Mensch bist und fromm lebst, dann geht doch alles schon gut. Und der liebe Gott wird schon Auge zudrücken. Das ist die Sünde. Die Bibel sagt, Habsucht und Geld ist eine Sünde. Das ist falsch. Die Bibel sagt, hey, Geld ist was Gutes. Versuch so viel wie möglich zu kriegen. Da kannst du dein Leben sichern. Das ist was ganz Wichtiges halt, nicht? Schaffe Häuser. Aber du musst gucken. Du musst es nicht selber sagen. Die Bibel sagt, Unzucht soll nicht sein. Die Sünde sagt, krieg keiner mit, wenn du mal ab und zu ins Bordell gehst, bist auf Geschäftsreise, kriegst doch deine Frau nicht mit, wenn du abends ins Internet dich einloggst. Ist doch kein Problem. Ist doch auch nicht schlimm. Tut doch keinem weh, nicht? Das sagt die Sünde. Die Bibel sagt, du brauchst Ruhe, 6 Tage arbeiten, einen Tag, da sollst du Gott die Ehre geben halt, nicht? Die Sünde sagt, ach, ein bisschen Sport treiben ist doch ganz nett, nicht? Du kannst auch sonst was tun, ist doch gar kein Thema, brauchst du doch nicht. Kannst doch irgendwann anders nachholen, nicht? So ist die Sünde. Die Sünde lügt, weil der Widersacher ein Lügner ist und er greift uns immer wieder an als Löwe. Nochmal, das kommt häufig nicht eben mit diesen tüchtigen Schrecken, wo wir es merken. Das kommt ganz implizit, aber immer dort, wo das Wort Gottes in Frage gestellt wird. Und da seid ihr gefragt, als Christen und Christinnen, als Männer und Frauen Gottes, als Nachfolger unseres Herrn, dass ihr da, wo ihr das merkt, wo die Anfänge sind, wo das Wort Gottes in Frage ist, wo der Widersacher euch angreift, dass ihr das zerreißt, dass ihr das nicht zulasst. Da geht es nur mit Radikalität. Fangt nicht an, mit dem Wort Gottes Kompromisse zu machen. Es steht zwar geschrieben, aber ich mache noch irgendwie so einen Kuddelmutt aus. Geht grundsätzlich schief und ist immer vom Widersacher. Bleibt treu bei dem, was euch der Herr Jesus sagt. Nicht, was ein Pastor Latze sagt, ein Pastor Motscher, ein Pastor Untermann oder irgendwelche anderen Pfarrer, sondern was die Schrift euch sagt, was der Heilige Geist euch durch Jesus Christus offenbart. Aber das, was ihr da lest in der Bibel und das, was ihr da hört, das tut und das macht. Und dann seid eben wie Simson. Wenn ihr merkt, dass ihr da angegriffen werdet und dass es die Sünde ist, die euch anspringt, dann zerreißt das. Und das könnt ihr machen, wenn ihr die leeren Hände zum Gebet gefaltet habt und eure Sünden und das Kreuz bringt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann wird ein drittes passieren, etwas passieren, dass ihr dann die Eurigen stärken könnt. Da sind wir beim dritten Punkt der Geschichte. Der Mann Gottes, der Christ, der im Kampf steht, er stärkt die Seinen, wenn er den Kampf gewonnen hat. Das ist ein tolles Bild, nicht? Also das ist schon ein Kerl, nicht dieser Simson halt, nicht? Da kommt da einige Tage später der Herr und der Löwe, der Kadaver ist zerfressen, aber es hat sich ein Bienenschwarm da drin gebildet halt, nicht? Und da geht er hin und also ich wollte weder einen Löwen zerreißen mit bloßen Händen, aber ich wollte auch nicht in so einen Bienenschwarm reingreifen, nicht? Da greift er rein in den Bienenschwarm und da holt er den süßen Honig raus. Den süßen Honig. So die wertvollsten Kohlenhydrate, das wissen wir, die es gibt. Und dann isst er selber davon. Und dann gibt er eben auch seinem Vater und seiner Mutter. Den Kampf mit dem Löwen, den inneren Kampf, den hat er alleine ausgetragen. Und das ist auch so, den Kampf mit der Sünde, den tragen wir in letzter Konsequenz immer alleine mit Jesus aus. Aber das Ergebnis, wenn wir obsiegt haben im Kampf gegen die Sünde, davon profitieren die Brüder und Schwestern in unserem Umfeld, dass wir sie stärken können. Übrigens, das war immer so, dass die Speise des Volkes Gottes nicht, ihr werdet kommen in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, nicht? Oder Johannes der Täufer, der sich ernährt hat eben von eben dem köstlichen Honig. Das ist das, was die Männer und Frauen Gottes bekommen, wenn sie eben obsiegt haben im Kampf über die Sünde. Ich habe im Vorfeld zu dieser Predigt eine Predigt von Spurgeon gelesen. Und der legt dieses Wort aus, war eine gewaltige Predigt. Und er sagt, die Siege der Christen über die Sünde unter dem Heiligen Geist in Jesus Christus, die schenken ihnen die Süßigkeiten. Und häufig ist das, wo du am stärksten kämpfst. Wenn du treu beim Herrn bleibst und die Sünde besiegst, wirklich den Löwen zerreißt, so sagt er da, das, was dir dann im Endeffekt die größte Süßigkeit schenkt. Und da hat Spurgeon mit Recht. Da, wo wir wirklich die Sünden, die wir haben, und das Kreuz bringen und Vergebung wirklich im Heiligen Geist erleben, wenn wir das dann durch den Heiligen Geist klargemacht bekommen, das ist die größte Süßigkeit, die wir kriegen können. Wenn man das dann durch den Heiligen Geist verstanden hat, hallo, mir ist meine Schuld genommen, ich gehöre zum lebendigen Gott, das ist größer als jedes Geschenk, als jeder Lottogewinn, als jedes tollste Haus, was es gibt, der schönste Urlaub. Das ist das Größte, was wir bekommen können, wenn wir durch die Kraft Jesu Christi im Kampf gegen die Sünde gesiegen. Und wenn wir das haben, dann können wir auch die Unsrigen stärken. Petrus, der ist ja so ein gewaltiger Typ, nicht auch so ein richtiger Könner, so ein Macher, so ein Streiter halt nicht. Aber der hat seine Sünde noch nicht bekannt. Das muss er erst erleben, als Jesus ans Kreuz geht. Aber als er bekennt, dass Jesus der Christus ist, also das bekennt er schon, da sagt Jesus, wenn du dich dereinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Das ist notwendig, dass wir uns bekehren. Und Bekehrung hat ja zutiefst damit zu tun, unsere Sünde zu besiegen und um das Kreuz zu bringen. Wenn du dich dereinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und das werden Sie auch immer wieder sehen. Einem frommen bekehrten Mann, einer frommen bekehrten Frau, das sind Leute, die stärken ihre Geschwister. Die stärken ihre Geschwister. Die bringen denen Honig, bildlich gesprochen. Ich habe häufig den Eindruck in der Gemeinde, nicht nur bei uns, auch anderswo, uns geht es nicht ums Stärken, sondern ums Stänkern. Nicht? Ich bin in die Gemeinde gestellt, ist wie in der SPD oder im Schützenverein halt, und ich kann hier mitlabern und sonst was machen und den kritisieren und dieses tun. Aber im Reich Gottes geht es nicht um Stänkern, sondern um Stärken. Und wer wirklich durch den Heiligen Geist gereinigt ist, dem geht es nicht mehr um irgendwelche Machtfragen oder sonst irgendwas. Dem geht es darum, den anderen den Honig zu bringen und sie zu stärken im Glauben. Jetzt komme ich zu dem, was diese Geschichte, ich sagte eben zu Beginn, natürlich auch mit Christus zu tun hat, nicht? Also wir haben eben schon gemerkt, hat eine Menge mit Gemeinde, hat eine Menge mit uns zu tun. Aber wir finden natürlich in diesen Geschichten auch immer wieder Jesus, dieser Mann, der mich da angesprochen hat und sagt, Mensch, da im Alten Testament ist doch gar nicht von Jesus die Rede. Das ist einem jedem klar, dass hier eine Typologie, ein Abbild im Alten Testament auf Jesus schon geschrieben ist. Das haben nicht nur die Geschwister der ersten Gemeinde verstanden, sondern das verstehen wir auch. Simson ist ein Abbild, nicht? Ist ein Zeugnis für Jesus. Noch einmal, Johannes 5, die Schrift zeugt von mir, nicht? Simson, der auserwählte Mann Gottes, angekündigt die Geburt durch den Engel, ist dann aufgewachsen im Streit und Kampf gegen die Feinde des Volkes Gottes, der dann obsiegt, aber in dem Sieg letztlich sich selber dahingeben muss und sterben muss, ganz viele Bilder eben auf Jesus Christus. Übrigens die Richter, auch eine wichtige Sache, Richter werden im Alten Testament auch Heilande genannt. Retter, Heilande. So steht das immer wieder in der Bibel, Heilande im hebräischen Urtext. Und das ist eben auch ganz deutlich hier, dass der größte Sieg, die größte Süßigkeit uns geschenkt worden ist durch den Sieg unseres Herrn Jesus Christus über den Tod. Er hat die Sünde besiegt am Kreuz und er hat den Tod besiegt. Und aus dem Sieg über den Tod, da kommt die größte Süßigkeit heraus. Ich sage das mal mit diesem Wort von Spurgeon, nämlich das ewige Leben. Die größte Süßigkeit. Jesus Christus ist für uns gestorben und hat die Sünde besiegt und damit gibt es den größten Sieg. Und er will uns alle geben. Er will uns alle geben von diesem Honig, den er gewonnen hat aus diesem Sieg. Das ist also der tote Kadaver, nicht der Tod ist besiegt, nicht der Löwe ist tot, da liegt nur ein Kadaver, da ist nichts mehr drin. Nicht. Aber in diesem Kadaver bildet sich die Süßigkeit für die Seinen von Simson. Und genauso ist es mit dem Sieg über den Tod für die Seinen, die zu Jesus Christus gehören halt. In seinem Sieg über den Tod haben wir alle Süßigkeiten. Das werden wir erleben. Wenn wir den Tod erleben, nicht diese bittere Niederlage in diesem irdischen Kampf, nicht? Da werden wir alle verlieren. Wenn der Jesus vorher nicht wiederkommt, werden wir alle früher oder später tot sein. Da werden wir alle in diesen bitteren Tod gehen und diese Niederlage erleiden, nicht, wenn unser Herzen aufhört zu pochen. Aber diejenigen, die zu Jesus gehören, die dürfen wissen, die werden ja sofort, da haben wir am letzten Sonntag darüber gesprochen, unmittelbar postmortal weiterleben. Und dann bekommen wir die Süßigkeit des ewigen Lebens geschenkt, genauso wie eben hier die Angehörigen von Simson, die die Süßigkeit, die Köstlichkeit des Honigs bekommen. In 1. Korinther 15 heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg schenkt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und weil ich das weiß, dass mir der Sieg geschenkt ist, jetzt schon, dass das Ergebnis meines Kampfes hier auf Erden feststeht, deshalb bin ich jeden Tag neu auch wieder kampfesbereit. Denn ich weiß ja, wie es ausgeht. Ich muss keine Angst mehr haben, dass mich irgendwelche Kräfte überwinden. Kann sein, ich schmeißt mich die BIK raus, weil ich den nicht mehr theologisch genau sauber genug predige. Kann auch sein, eines Tages, man wird verhaftet für irgendeine Verkündigung, weil man sagt, Homosexualität ist Sünde. Oder. Kann sein, was hier passiert. Keine Ahnung, was mit meinem Leben noch los ist. Aber eins weiß ich über mein Leben ganz genau, dass mir gar nichts passieren kann, weil der Sieg schon errungen ist in Christus Jesus. Ja, und das macht Spaß, mit so jemandem zu kämpfen, wo man sagt, am Ende der Zeit haben wir eh schon den Sieg. Nicht, ich muss nicht mehr zittern, der Sieg ist meiner. Und liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr Jesus Christus nachfolgt, der Sieg ist auch eurer. Der Sieg ist auch eurer. Und deshalb dürft ihr ganz getrost diesen Kampf an und mit Jesus unter seiner Führung im Heiligen Geist aufnehmen einfach. Da seid ihr gerufen und ihr dürft wissen, ihr müsst euch um nichts sorgen, egal was sich momentan anficht und ankämpft. Der Sieg ist unser, denn der ist uns geschenkt worden durch unseren Herrn und Gott in Jesus Christus. Der Mann Gottes, die Frau Gottes, der Christ im Kampf. Der erste Punkt, der Mann Gottes, der Christ steht im Kampf. Der zweite Punkt, der Mann Gottes, der Christ muss die Sünde zerreißen. Und der dritte Punkt, der Mann Gottes, der Christ stärkt die Seinen. Ich wünsche euch, dass der Herr dieses Wort vom Simson an eurem Leben segnen wolle und es euch zur Süßigkeit wird. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.